Guten Morgen. Ich freue mich, dass ich nicht nur einmal da bin, sondern ich glaube jeden Monat jetzt bis Jahresende. Ich habe mich gerade jetzt entschieden für die nächste Predigt. Wir haben es ja oft mit Zerbruch zu tun. Und was macht Gott mit Zerbrochenem? Wie geht er mit Zerbrochenen um? Ich möchte das Thema ansprechen in der nächsten Predigt. Aber die Predigt heute, die halte ich eigentlich für mich, weil mich das Thema selber beschäftigt hat. Einerseits für mich persönlich, in meinem Leben, aber auch immer wieder in der Seelsorge, weil das Thema, was mache ich, wenn mir die Liebe fehlt, ist ja ein Thema, das vermutlich alle von euch auch schon beschäftigt hat. Ich war einige Tage in den Bergen mit dem Wunsch, Gott und Gott zu erleben, in der Natur einzutauchen. Einige schöne Tage in Pani, St. Antonien. Am vorletzten Tag von meinen Tagen, bei 4 Tagen dort, war gutes Wetter angekündigt. Und ich habe darum meine grösste Tour geplant auf Zulz Flue. Sie hat bei schönem Wetter, sieht sie so aus, es wäre also der linke, vor uns der linke Berg. Bei meiner Wanderung, Donnerstagmorgen, war der Berg in dichten Nebel gekühlt. Ich hatte schon ein bisschen Erfahrung mit dem Wetter in den vergangenen Tagen. Es ist immer, am Morgen hat es geregnet, am Nachmittag war es schön. Von dort habe ich gedacht, ja, die Sonne geht dann auf und es wird dann klar. Aber ich bin weiter und weiter aufgestiegen und es war immer noch der Nebel, bis ich dann auch beim Kreuz angelangt bin. Und da hat man nicht besonders gut gesehen. Es war einfach Nebel. Ich habe aber auf dem Weg, bevor ich mit dem Kreuz war, bin ich mal stehen geblieben und habe gesagt, also Herr, ein bisschen Sonne wäre schon schön, wenn du mir würdest schenken. Und dann, beim Kreuz war keine Sonne, es war Nebel. Und plötzlich hat ein extremer Wind angefangen zu blasen. Es ist kalt geworden, man musste sich anlegen. Also ich dachte, fängt es noch an zu schneien. Aber dann ist es zugekommen. Nicht lang. Aber so lang, dass ich einfach gesagt habe, Herr, es ist gut. Du hast es mir geschenkt, du hast mir gewünscht. Es war wunderschön. Übrigens, auf der Sulzflur hat es ein riesen Kreuz, das seht ihr hier. Und es hat eine wunderschöne Metallbox für das Buch, das Bergbuch. Aber es ist keins mehr drin. Es hat nur noch so einen blöden Code fürs Handy. Am Partnunsee, der ist unterhalb von der Sulzflur, ist dann der Berg wieder im dichten Nebel gewesen. Ich bin auch im dichten Nebel wieder abgestiegen. Unten hat es dann noch ein bisschen Sonne gegeben zwischendurch, aber auf dem Berg nicht mehr. Es war wirklich der einzige Moment, wo etwas war. So fühle ich mich manchmal, wenn die Liebe fehlt, so im dichten Nebel. Und das war das Thema, das ich mitgenommen habe in die Stille, wo ich darüber nachgedacht habe und jeden Tag wieder ein neuer Text angeschaut worden. Ich bin erinnert worden im Geist an gewisse Bibeltexte, habe ich vorgenommen, habe ich gelesen. Und ein entscheidender Text war Römer Kapitel 5, Vers 1. Da lesen wir, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnis, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld, aber Bewährung. Bewährung, aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Also da steht jetzt schwarz auf weiß im letzten Satz. Gottes Liebe ist ausgegossen in unser Herz. Gottes Liebe. Und zwar nicht in einem bestimmten Maß, sondern einfach Gottes Liebe. Es gibt keine größere Liebe. Aber eben, was mache ich, wenn mir die Liebe fehlt? In unserem Text gibt es Einblick, wie Gott mit seiner Liebe mit uns umgeht und uns beschenkt. Wenn wir weiterlesen im Text, Christus ist schon gestorben zu der Zeit, als wir noch schwach waren für uns Gottlose. Nun stirbt kaum jemand um eines gerechten Willen. Um des guten Willen aber wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber weist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und jetzt können wir uns vorstellen, was hat denn Gott bewegt, uns seine Liebe zu schenken? Gott hat in keinem Moment darauf geschaut, was ich tue oder was ich nicht tue. Er hat nicht darauf geschaut, was ich glaube oder was ich nicht glaube. Ob ich nach ihm frage oder nicht nach ihm frage. Er hat seinen Sohn am Kreuz für mich, für meine Schuld sterben lassen, wo ich noch gar nicht nach ihm gefragt habe, wo ich noch in der Sünde gefangen war, wie sagt der Text. Gott hat es tun, weil er es hat wollen. Weil er ganz allein sich für das entschieden hat. Römer Kapitel 5, 8. Gott aber weist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Also, der Paulus beschreibt an dieser Stelle von nichts anderem als von dem, was Gott tut. Gott tut hat. Gott hat sich entschieden, mich zu lieben. Gott hat sich entschieden, mich zu erlösen, in seine vollkommene Liebe zu investieren. Später schrieb der Paulus im Römer Kapitel 8, ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Und jetzt kommt so ein guter Satz. Wie sollte er uns mit ihm, mit Christus, nicht alles schenken? Alles. Die Entscheidung hat Gott schon unmittelbar nach dem Sündenfall gefällt im Paradies. Und er hat an dem Ziel festgehalten, bis sein eigener Sohn Jesus am Kreuz gestorben ist. Und das hat Auswirkungen auf unser Leben. Und da haben wir schon gelesen, Römer Kapitel 5, da wir nun gerecht geworden sind, durch den Glauben haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das sind auch so unglaubliche Sätze. Durch ihn haben wir Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Also wir freuen uns jetzt schon auf den Himmel, weil Gott da etwas zu tun hat, was absolute Garantie ist. Gott schenkt uns Zugang zu dieser Gnade, zur ewigen Herrlichkeit bei ihm. Nicht, weil wir uns gut fühlen oder vielleicht auch nicht gut fühlen. Nicht, weil wir uns geliebt oder nicht geliebt fühlen. Er schenkt uns einfach die Gerechtigkeit. Das, was nötig ist, dass wir den Zugang haben in den Himmel. Und zwar nur durch ein Mittel. Durch den Glauben. Gott schenkt uns seine Vergebung. Gott schenkt uns Frieden. Wir sind durch das Blut von Jesus versöhnt mit Gott. Und da ist immer die erste grundlegende Antwort, wenn ich mir die Frage stelle, was mache ich, wenn ich keine Liebe habe? Wenn mir die Liebe fehlt. Es ist nicht eine Anstrengung von meiner Seite, jetzt mach's endlich besser. Jetzt nimm dich zusammen, jetzt reiss dich zusammen, jetzt liebe mal. Nein, durch ihn haben wir Zugang zu dieser Gnade im Glauben. Ich habe als Kind und später, auch noch in späteren Jahren, einige Mal betet, wie der Johannes am Anfang im Johannesevangelium schreibt. Da schreibt er, wie viele Jesus aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Ich habe schon als Kind, ich glaube 8 Jahre, Beatenberg, Kinderlager, da Gebet zum ersten Mal gesprochen, gesagt, Jesus, ich möchte, dass du in mein Leben kommst. Mein Leben soll dir gehören. Das hat mich gerettet. Darum bin ich ein Kind von Gott, ein Kind Gottes. Und Johannes schreibt ja in seinem Brief, seht, welche Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und es kommt, und es auch sind, jetzt. Im Glauben geht es nie zuerst um unser Werk. Im Glauben geht es immer zuerst um Jesus. Immer zuerst darum, dass Gott mich liebt. Ohne Wenn und Aber. Wie auch immer, dass wir uns fühlen, spielt an dieser Stelle keine Rolle. Es ist eine göttliche Tatsache. Die göttliche Urkunde für diese Liebe ist das Kreuz. Und das Siegel auf uns Menschen, die das Leben für Jesus geöffnet haben, ist der Heilige Geist. Und jetzt heißt es eben in Römer 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und da ist so wichtig, halten wir da fest, die Liebe von Gott ist ausgegossen in mein und in dein Herz. Und zwar in dem Augenblick, wo ich zu Jesus Ja gesagt habe. Und ich ihm mein Leben anvertraut habe. Wenn es um die Liebe geht, fehlt uns gar nichts. Sie ist vollkommen in uns verankert. 100% göttliche Liebe in unserem Herz. Ein Geschenk vom Glauben. Eine Auswirkung für meine Entscheidung, Jesus, mein Leben soll dir gehören, komm in mein Herz. 100% Gottes Liebe ausgossen in unser Herz, wie auch immer, dass du dich fühlst. Tja, was mache ich, wenn mir die Liebe trotzdem fehlt? Also das erste Mal, dass ich mich erinnere, mich vergewissere, wie Gott mich liebt. Ich habe das kürzlich in einem Buch wieder gelesen. Einfach die Frage, weißt du, dass Gott dich liebt? Weißt du wirklich, dass Gott dich liebt? Ist das ganz tief in deinem Herz, in deinen Emotionen, in deinen Gedanken quasi verankert? Gott liebt dich. Mich erinnern, mich vergewissern, Gott liebt mich, Gott hat sich für mich hingegeben, hat seine Liebe ausgegossen. Ja. Die Liebe von Gott ist da. Aber gleichzeitig, was mache ich, wenn mir die Liebe fehlt? Es fehlt mir ja immer wieder die Liebe. Also ja und nein. Und wenig später schrieb der Paulus in seinem Brief im Römerbrief Kapitel 7, 18, ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl. Aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Was gilt jetzt? Ich liebe ausgasse in mein Herz. Oder ich sie wieder verscheucht worden, entfernt worden durch meine lieblosen Gedanken und Taten. Was ist denn los mit mir, wenn ich ganz genau weiß, was ich zu tun habe? Aber genau das Verkehrte tun. Der Paulus gibt ja den Hinweis, ich weiß, dass in mir, in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Was mache ich mit meinem Fleisch? Es gibt zwei Bereiche in meinem Leben. Der Geist, mein Innerste, wo Jesus und sein Geist wohnt, und mein Fleisch. darüber redet die Bibel ziemlich klar. Paulus hat zum Beispiel geschrieben im Psalm 14, der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage, aber sie sind alle abgewichen. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Der Keim von der Sünde, der steckt uns ja allen im Blut. Und er macht uns, wenn wir ehrlich sind, das Leben immer wieder schwer. Sogar der Paulus, wo wie wenig andere mit seinem Fleisch gerungen hat, weiß, dass gegen sein sündiges Fleisch kein Kraut gewachsen ist. Darum schreibt er am Ende vom Kapitel 7, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leibe, dieses todverfallenen Leibe? Und da gibt er Gott Antwort. Vers 25, Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene ich nun mit dem Gemüt dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde. Was meint jetzt Paulus ganz konkret? Wie geht der Paulus mit seinem Fleisch um? Die wichtigste Antwort, die Paulus in dem Zusammenhang gibt, Römer Kapitel 7, 25, Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und in Römer 8 heißt, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Also wir stehen wieder genau am gleichen Punkt, wo wir schon gestanden sind. Wir werden in allem, was wir im Glauben erleben, immer wieder auf die Grundlage, aufs Fundament zurückgeworfen, und zwar auf Jesus. Auf das, was Jesus tun hat. Seine Erlösung, seine Liebe, das ist das Fundament. Und die andere Frage ist dann, was macht Gott mit meinem Fleisch? Und die Antwort, wenn wir wieder zurückgehen, Kapitel 5, zu unserem Predigtext, da lesen wir, durch ihn haben wir auch Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Und jetzt kommt ein interessanter Abschnitt. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnis, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld, aber Bewährung. Bewährung, aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz. Also mit anderen Worten, Gott mutet uns einiges zu im Leben. Und in der Regel geht das als Fleisch. Er lässt Bedrängnis zu, schrieb der Paulus. Widerstand, Problem, Konflikt, Anfechtungen sind in der Regel Sachen, die uns an unsere Grenzen bringen, Sachen, die uns Sorgen machen, Ängste auslösen, Panik, Trauer, Schmerz, Wut. Und oft auch die Frage, Gott, warum lässt du das zu? Was macht jetzt dafür einen Sinn? Oder vielleicht auch die andere Frage, warum bin ich nur so unmöglich? Wir leben in einer Welt, wo auf kein Mensch Verlass ist. Wir kommen immer wieder in Drucksituationen. Ich habe die vergangenen Tage einen Pfarrer besucht in der Innerschweiz. Wir haben dort vor dem Haus miteinander über etwas geredet, wo wir bauen wollen. Und dann kommt plötzlich ein Nachbar, der so hin und her tickert und denkt, was hat der Mann? Und irgendwann sieht mein Sohn den Nachbar und geht auf ihn zu und dann ist ein Sturzbach über meinen Sohn gekommen. Mein Nachbar hat ihm alle Schlötterchen angehängt. Er hat ihn gar nicht wie einen Pfarrer vom Ort behandelt. Also es ist degradierend gewesen, es ist demütigend gewesen, was da passiert ist. Und mein Sohn hat keine Ahnung gehabt, noch nie eine Auseinandersetzung mit dem Mann. Es ist richtig über ihn gefallen. Da hat ihm unglaublich wehtun, weil er ist so bestrebt, auch mit den Nachbarn in einem guten Verhältnis zu sein, und er ist nicht mehr rausgekommen und hat gemerkt, er kann den Mann nicht beruhigen. Wir haben nachher auch noch darüber geredet und haben gemerkt, wie verletzend das war. Wir leben ja in einer Welt, wo auf kein Mensch Verlass ist. Wir werden enttäuscht, wir werden betrogen, wir werden verletzt. Und umgekehrt machen wir es auch. Und der Paulus schrieb, Menschen, die Frieden mit Gott gefunden haben, dass da etwas bewirken soll. Er sagt, Bewährung bewirkt Geduld. Oft bleibt in unseren Situationen gar nichts mehr anders übrig. Wir können nichts mehr tun. Wir sind gefangen in der Not, im Problem, können nur noch beten, haben keine Ahnung, wie das ausgehen soll. Bewährung, Geduld bewirkt Bewährung. Es macht deutlich, wie abhängig dass wir sind und darauf angewiesen sind, dass unter Umständen Gott selber eingreift und die Situation verändert. Haben wir auch gemerkt, bei dem Nachbarn. Da kann man im Moment gar nichts machen, der ist irgendwie ausgetickt. Und man muss später noch mal klären, um was geht es eigentlich, wo sitzt die tiefe Not dahinter, wo ihn zu dem Verhalten geführt hat. Und es war auch noch jemand dabei, der das miterlebt hat und dann gesagt, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Oft ist da noch ein weiterer Gegenspieler dran, der entscheidend auch mitwirkt. Bewährung, also Bedrängnis bewirkt Geduld, Geduld bewirkt Bewährung, Bewährung führt zur Hoffnung. Was für ein Geschenk, dass wir als Kind Gottes letztendlich Gewissheit im Herzen haben, dass wir in aller menschlicher Ausweglosigkeit, Hoffnungslosigkeit nie tiefer fallen können als in Gottes Hand. Dass es niemand aus seiner Hand reissen kann, dass es niemand von seiner Liebe kann scheiden kann. Das sind keine frommen Floskeln, das spüren und erleben wir, wenn wir, gerade dann, wenn wir den Eindruck haben, ich bin am Ende. Ja, ich bin unter Umständen am Ende. Und Gott lässt das auch zu, dass wir am Ende sind, aber er ist es nicht. Und eben, da ist die Liebe Gottes, die ausgegossen ist, in unser Herz. Es ist im Moment, in so einem Moment, nicht ganz einfach zum Fassen. Aber die Liebe bleibt auch, wenn mein Fleisch sterben muss. Am letzten Tag in den Bergen habe ich nochmal die Bibel aufgestanden und nochmal am Morgen Zeit für die Stille, für mit Gott zu reden. Und ich habe wieder mal etwas gemacht, was ich schon lange nicht mehr gemacht habe. Ich habe einfach die Bibel aufgeschlagen. Und dann ist mein Blick auf Geschichte gefallen, vom Elia mit der Witwe. 2. Könige, Kapitel 4. Und zwar hat die Witwe ihren Mann verloren, der ist gestorben, überraschend, und der Mann hat einen Haufen Schulden hinterlassen. Und sie hat natürlich keinen Verdienst mehr gehabt, kein Einkommen mehr. Und sie hat den ganzen Mut verloren und sie hat einem Elia, der da war, ihre Not geklagt und hat Elia gefragt, was soll ich machen? Und der Elia hat die Frage gestellt, ja, was soll ich für dich tun? Und er hat noch eine zweite Frage gestellt, was hast du noch in deinem Haus? Sie hat ja Schulden gehabt. Und dann sagt sie, ja, ich habe nur noch ein bisschen Öl im Krug. Das ist noch alles. Und dann hat ihr der Elia den Auftrag gegeben, zu den Nachbarn zu gehen, wahrscheinlich bei denen, wo sie verschuldet ist, und sie um Gefäße, um grosse Gefäße zu bitten. Und dann soll sie die Türen verriegeln und sich einschliessen. Und dann soll sie die Gefäße füllen mit dem Öl, das sie hat. Und es hört sich ja unglaublich an, die Witwe hat das tatsächlich gemacht. Sie hat die Gefäße gesammelt. Sie handelt buchstäblich verrückt, verrückt im Glauben. Gesponnen. Aber die Folge davon ist, dass das ganze Haus voll Öl wird. Jedes Gefäß wird gefüllt und am Schluss fragen sie noch ihre Kinder, bringt noch mehr Gefäße? Ich habe ja immer noch. Aber sie haben kein Gefäß mehr und haben immer noch Öl. Was für eine Geschichte, wenn wir das vergleichen mit der Frage nach zu wenig Liebe, nach einem Bankrott in der Liebe, nach Schulden in der Liebe. Wenn Gottes Liebe in mein Herz ausgegossen ist, dann ist es an der Zeit, wenn mir die Liebe fehlt, bei den Mitmenschen, die ich unter Umständen nicht mehr lieben kann, leere Gefäße zu holen im Bild. Das ist mir so unter die Haut gegangen, das Bild. Leere Gefäße und sie in mein Haus, in die stille, stille Kämmerlein zu holen und die Gefäße anfangen zu füllen mit dem, was ich nicht habe, aber Gott. Wo Gottes Liebe in mein Herz ausgossen hat. Die leeren Gefäße von meinen Finden, die ich nicht lieben kann, zu füllen mit dem kostbaren Öl von Gott. Mit der Liebe. Und dann quasi können die Schulden zu zahlen. Die Liebesschulden können endlich zu zahlen, die ich nicht mehr zahlen konnte, weil ich keine mehr hatte. Jesus sagt, dass an der Liebe zu den Menschen die Leute in der Welt können erkennen, dass wir seine Jünger sind. Nicht an meiner Liebe, sondern an seiner Liebe, die er uns geschenkt hat und immer wieder neu schenken will. Die Liebe, die nicht von mir kommt, sondern die durch mich durchfließt. Zu den anderen. Jesus sagt, dass wir unsere Finden lieben und segnen sollen. Das können wir doch nicht. Doch, wir können es mit der Liebe, die Gott uns geliebt hat, wo wir noch finden waren, selber. Johannes schreibt in seinem Brief, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. So einfach ist es, so herausfordernd ist es. Manchmal ist es wie eine anstrengende Bergwanderung im Nebel. Wir wollen das Ziel erreichen, wir wollen den Gipfel erreichen, wir wollen wieder Liebe spüren und darum kämpfen wir uns durch, bis wir das Kreuz erreicht haben, bis wir dort sind und die Sonne neu durchbricht. Und ich will dir einfach heute Morgen Mut machen. Ich bin selber den Weg auch wieder gegangen und habe schon einen Erfolg erleben. Kämpf gegen deine Lieblosigkeit in deinem Leben. Kämpf gegen dein Fleisch. Hol dir am Ort, wo deine fehlende Liebe sich festgefressen hat, hol dort leere Gefäße von dieser Person, die du nicht mehr kannst lieben. Und fühl sie im Bild gesprochen, in der Stille, mit Gott zusammen, mit der Liebe, die Gott in dein Herz ausgegossen hat. Und dann gang mit diesen gefüllten Gefäßen und gieß die Liebe aus, konkret. Gott will dich dazu bevollmächtigen. Wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Sohn, Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind? Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Wann auch immer passiert in unserem Leben, ich will die Abgründe, dass wir immer auch wieder sehen, einerseits die Abgründe von anderen Leben, aber manchmal auch Abgründe in meinem eigenen Leben. Wenn uns die Liebe verloren geht im Fleisch, wenn der Zorn sich breit macht in meinem Herz, oder der Hass, oder die Rachsucht, oder der Neid, oder der Gitz, oder wo auch immer, wo dass wir Negativen plötzlich ausgeliefert sind und Sachen machen, die wir gar nicht wollen, oder Sachen denken, die wir gar nicht wollen, dann gilt die Versöhnung noch viel mehr. Wenn Gott schon die Ungläubigen über alles liebt, wie viel mehr denn die Menschen, die ihr Leben für Jesus geöffnet haben? Eine letzte Frage. Wann hört der Kampf auf? Nie. Nie, solange ich mein Fleisch lebe. Solange mein Fleisch lebt, solange ich da bin auf dieser Welt, hört er nicht auf. Und es hört auch nicht auf, solange ich das Fleisch, jetzt brauche ich bewusst fromme Worte, nicht kreuzige Wesen sagt. Und die andere Botschaft heisst sofort. Es hört sofort auf, wenn ich mich auf Gnade berufe. Wenn es nichts mehr zum Rühmen gibt in meinem Leben, und da gibt es manchmal wieder Situationen, wo es nichts mehr zu rühmen gibt in meinem Leben, dann rühmen wir uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Auf da können wir immer stolz sein. Weil da ist das Fundament. Und im Hebräer schreibt der Paulus, es ist kostbar, wenn das Herz fest wird, welches geschieht durch Gnade. Ja, glaubst du, dass die Liebe Gottes in dein Herz ausgegossen ist? Ja. Also, dann werden wir einfach einen Moment still und redet mit Gott über die leeren Gefäße gegenüber bestimmten Menschen oder Situationen. Und dann fangen wir einfach an, jetzt schon im Glauben, die Gefäße mit dem Öl, mit der Liebe zu füllen, die ausgegossen ist. Und sind nicht verzweifelt, wenn ihr da rausgeht und es hat sich noch gar nicht verändert. Denkt an die Bergwanderung. Geht weiter mit dem Anliegen. Herr, die Liebe von Gott ist ausgegossen in mein Herz und jetzt will ich anfangen, die Liebe weiter fliessen zu lassen, in die leeren Gefäße hinein, bis sie voll sind. Bis ich beim Kreuz bin und bis dort die Sonne aufgeht. Wir werden ein paar Augenblicke still und ich schließe dann die Stille mit dem Gebet ab. Vater im Himmel, ich möchte dir danken für alle, die jetzt den Weg angefangen haben. Und wo das vielleicht erst tröpfelt, das Weiterfliessen von deiner Liebe in die leeren Gefäße von meiner Lieblosigkeit, von meiner Herzenshärte, von meiner Unversöhnlichkeit oder wie auch immer das heisst, wo wir auch den Eindruck haben, ich habe das Recht dazu, so zu denken und so zu fühlen. Herr, du denkst anders. Und danke, dass deine Liebe keine Grenze kennt hat und keine Grenze kennt. Wir preisen dich, Herr, für deinen guten Geist, der ausgegossen ist in unser Herz, die Liebe von dir im vollen Mass. Und danke, dass sie Ketten sprengt, definitiv sprengt. Und Herr, ich segne jetzt all die, die sich auf den Weg gemacht haben. Und Herr, lass sie nicht müde machen, lass sie sich unter Umständen verbinden mit einem anderen Menschen, wo sie sagen, komm mit mir auf den Weg, bis ich das Ziel erreicht habe und ich beim Kreuz bin, mit dieser Not, mit dem Kampf. Ich will nicht aufgeben, bis ich beim Kreuz bin, bis ich den Berg bezwungen habe. Und Liebe wieder fließt. Danke, Herr, dass es für dich nie eine Frage ist. Sie tröpfeln nicht deine Liebe. Sie ist im vollen Maß da. Wir beten dich auch und wir preisen dich dafür. Amen.